Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Ja, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir haben heute nämlich Desiree Rathey eingeladen. Desiree ist Kinderärztin und ihr kennt sie vielleicht als Dr. Mami. Und gerade ist ganz frisch ein Buch von ihr erschienen über ein Thema, das ihr nach eigener Aussage unglaublich am Herzen liegt. Kindergesundheit beginnt zu Hause, heißt es. Herzlich willkommen, Desiree.
Hallo, danke, dass ich da sein darf bei euch im Podcast.
Ja, herzlich willkommen.
Desiree, Daniel hat es gerade eben schon gesagt, in deinem Buch geht es um eine große Herzensangelegenheit von dir. Kannst du uns erstmal ganz grob sagen, worum genau?
Ja, das mache ich gerne. Und zwar heißt das Buch Kindergesundheit beginnt zu Hause. Und die Herzensangelegenheit ist, dass wir ja als Praxisinhaber, also wir hatten zwischenzeitlich 3 Praxen, mein Mann und ich, dass wir einfach immer mehr sehen, dass Eltern die Verantwortung für die Gesundheit ihrer Kinder in unsere Hände geben. Und das finden wir besorgniserregend insofern, dass wir einfach denken, dass Gesundheit zu Hause beginnt und genährt wird von der Beziehungsqualität unter anderem zwischen Eltern und ihren Kindern und wir einfach wieder mehr Bewusstsein und Aufmerksamkeit dafür schaffen wollen, zumal es einfach in der kindermedizinischen Versorgung für diese Themen keinen Platz gibt.
Mhm. Desiree, ich habe angefangen, dein Buch zu lesen und nach ein paar Seiten musste ich erstmal ganz tief durchatmen und habe es tatsächlich erstmal beiseite gelegt. Also klar habe ich im kurzen Vorwort gelesen, dass die Inhalte des Buches potenziell triggernd sein könnten und du sagst auch ganz deutlich, dass das, was du schreibst, niemals verurteilend gemeint ist. Aber als ich dann las, dass das Kind bereits im Körper prägende Erfahrungen macht, die es ein ganzes Leben lang begleiten werden, da schlich sich bei mir dann schon irgendwie so ein ziemlich, ja, ich möchte es fast Schuldgefühl nennen ein. Ne? Also ich war eine relativ sorglose Schwangere und habe auch so grundsätzlich einen sehr hohen Anspruch an mich, sodass ich wirklich kurz in Sorge geriet, quasi einmal alles falsch gemacht zu haben. Ja, und auch ganz viele Fehler, die sich nicht mehr korrigieren lassen. Und das ist natürlich überhaupt gar nicht das, was du gerne willst, aber das lässt sich auch nicht komplett vermeiden. Und irgendwie ist man einfach ab und zu ganz schön getroffen. Und wenn jetzt der eine oder der andere nach diesem Podcast dein Buch lesen möchte, was kannst du dem oder derjenige denn schon mal vorab mitgeben?
Das war ein riesiger Zwiespalt, als ich das Buch geschrieben habe, weil wir ja selber auch eine schlimme Krise hinter uns hatten und ich einfach weiß, dass das, was in Büchern steht und das, was Realität ist oder was real ist und möglich ist, einfach weit auseinanderhängt. Und deswegen habe ich versucht, immer wieder diese begleitenden und aufmunternden Elemente mit reinzubringen. Aber letztendlich musste ich mir überlegen, was ist der Auftrag von meinem Buch? Und es gibt viele Bücher in gerade der bindungsorientierten Blase, wo es darum geht, den Eltern Druck zu nehmen und Angst zu nehmen. Und das habe ich versucht, aber das ist nicht der Auftrag meines Buches. Der Auftrag meines Buches ist, aufzuklären darüber, dass Kindergesundheit sehr viel mehr ist, als fast allen von uns bewusst ist. Ich finde, es gibt wenig Bewusstsein dafür, was ganzheitliche Kindergesundheit ist und wie wichtig das Familienleben für zu Hause ist. Mhm. Und deswegen sind da natürlich die Zuhörerschaft auf einem breiten Spektrum von ich bin sehr ängstlich zu ich kenne mich da gar nicht damit aus zu es interessiert mich auch nicht. Es war sehr schwierig, da natürlich was zu finden, was für alle das Richtige ist. Aber was ich auf jeden Fall mitgeben kann, es war noch nie einfach auf der Welt, Kinder großzuziehen. Vielleicht gab es früher ein Dorf, ja, aber dann gab es andere Probleme mit früher in der Steinzeit gab es genug Essen, hat man ein sicheres Zuhause gehabt und so weiter. Also jede Zeit hat seine Herausforderungen gehabt und der Mensch muss nicht perfekt großgezogen werden, damit er glücklich und gesund sein kann. Das heißt, man muss natürlich, wenn man Bücher liest, die aufklären, immer wieder sich im Hinterkopf behalten, dass das niemand umsetzen kann, so wie es da drin steht. Und dass das auch in Ordnung ist, wenn das nicht immer klappt. Früher gab es keine Ernährungsempfehlungen für Schwangere. Jetzt haben die Schwangeren immer Angst, wenn sie viele Sachen zu sich nehmen, die sie nicht essen dürfen. Und das ist leider die Entwicklung hin. Je mehr Wissen, desto mehr Angst. Und ich versuche irgendwie diese Balance hinzukriegen. Aber ich denke, das Wichtigste ist einfach zu wissen, ausreichend ist gut genug. Und das versuche ich immer wieder zu sagen, was natürlich schwierig ist, jemand zu erreichen, wenn man eine Angst angetriggert oder angestoßen hat. Weil dann ist man ja rationell einfach nicht so empfänglich. Aber wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Buch hat und zu sehr Angst ausgelöst wird, würde ich es einfach nicht lesen, sondern wirklich sagen, lies nur das Programm am Ende, weil da wird ja ohnehin, wenn man das durchführt, alles, was man vorher gelernt hat, mit implementiert. Was passiert ist, ist passiert. Und es geht darum, nach vorne zu schauen. Und auch ein Tipp, den ich sehr gerne geben möchte, ist, dass nicht jeder Schmerz und jeder Schaden gleich das Ende vom Leben ist, sondern dass man alles integrieren kann, dass man alles in einen neuen Kontext stecken kann. Ich wusste alles, was da drin steht. Und als wir dann unsere finanzielle Krise hatten über 3 Jahre, die uns maximal in Stress versetzt hat, sodass wir kaum noch beziehungsfähig mit unseren Kindern war, wusste ich die ganze Zeit, was wir ihnen antun. Ich wusste, was in ihrem Gehirn passiert. Ich wusste, was in ihrem biologischen System passiert. Ich konnte aber trotzdem nichts ändern, weil ich an der Gesamtsituation nichts ändern konnte. Das ist einfach auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich einfach denke, dass man Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, abpuffern kann, wenn man im Hier und Jetzt eine Ressource daraus macht.
Okay.
Also soll ich ein Beispiel nennen?
Ja, klar. Gerne.
diese Zeit war so bitter für unsere Kinder und wir investieren jetzt, wo es wieder möglich ist, sehr viel Zeit dafür, dass sie ihre Gefühle beschreiben können, dass sie lernen, wie man umgeht mit Stress, mit inneren Themen. Und das können sie jetzt, weil sie die Erfahrungen vorher gemacht haben. Ich will die nicht schönreden, die waren scheiße, die Erfahrung. Aber ja, man kann danach überlegen, was mache ich jetzt damit, jetzt wo ich den Raum habe und wie kann ich meinem Kind unterstützen, das zu nutzen, um andere Menschen besser zu verstehen oder sich besser zu verstehen. Wenn mein Kind, wenn ich total gestresst von der Arbeit komme zum Beispiel und nicht verfügbar bin für mein Kind und es anschreie, was einfach passieren kann, weil wir nur Menschen sind, dann macht es in dem Moment eine Erfahrung von Schmerz und Alleingelassensein und Demütigung oder welche Erfahrungen auch immer. Es ist trotzdem eine menschliche Erfahrung, die ihm hilft, andere Menschen zu verstehen. Und man kann das super begleiten, indem man zum Beispiel sagt, ich habe dir jetzt Angst gemacht oder es tut mir leid, wenn ich deine Gefühle verletzt habe. Und das sind dann auch Momente, an denen ein Kind wachsen kann, mehr Verständnis entwickelt und später viel bewusster durch sein Leben geht. Also ich glaube, und das ist die Schwierigkeit, wenn Eltern einfach nicht wissen, wie sie umgehen sollen mit dem Ganzen, was einfach in der Vorgeschichte passiert ist. Man kann schlechte Erfahrungen in etwas Produktives verwandeln. Und dafür habe ich das Programm am Ende geschrieben, für die positiven Aussichten sozusagen.
Dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, wie kindliche Erfahrungen gesundheitsfördernd wirken können. Also du hast ein Modell entwickelt, das aus verschiedenen Ebenen besteht, die dann eben für diese kindlichen Entwicklungen wichtig sind. Kannst du es kurz erläutern?
Ja, da spreche ich über die Child Holistic, Child Health Experiences. Und es geht letztendlich darum zu verstehen, dass alles, was ein Kind erfährt über seine 5 Sinne, alles dazu, dass das ja alles in elektrische und chemische Impulse verwandelt wird oder wenn es Essen erfährt, in Bausteine für den Körper. Also alles, was das Kind erfährt, prägt seine körperliche Arbeitsweise, seine Qualität des Körpers, aber auch von Psyche. Und da unterscheide ich unter den 4 verschiedenen Ebenen. Also fangen wir mal von außen an. Es gibt eine systemische Ebene. Dazu gehört zum Beispiel das Schulsystem, da müssen wir uns nicht drüber streiten, dass wir uns vorstellen können, dass das Kind stark beeinflusst, so wie das Schulsystem heute ist. Dann gibt es die Umweltebene, dazu gehört Umweltgifte oder auch die Tatsache, wohnt das Kind in einem Zuhause, in dem es sich wohlfühlt, gibt es Spielplätze, gibt es Zugang zu Wald. Dann die 2. Ebene ist die Beziehungsebene, da können Therapietiere dazu gehören, aber natürlich auch vor allem die Beziehungserfahrungen mit den Eltern. Und dann die erste Ebene, das ist ein bisschen ungewöhnlich vielleicht in meinem Modell, aber das ist die innere Ebene praktisch. Welche Erfahrungen macht das Kind mit seinen eigenen Gefühlen und mit seinem eigenen Stress? Kann es damit umgehen? Kann das damit arbeiten? Ist es selbstwirksam? Weil wenn nicht, dann hat es ja in sich eine Quelle für Stress die ganze Zeit. Und deswegen ist für mich auch diese Gefühle und Gedanken, die ein Kind entwickelt, die wir mit beeinflussen als Eltern, auch eine Erfahrungsebene, die Gesundheit beeinflussen kann. Und oft wird getrennt leider in psychische und körperliche Gesundheit. Und mir war sehr wichtig, in dem Buch zu beschreiben, dass es diese Trennung eigentlich nicht gibt, weil das alles wie Zahnräder ineinander greift. Und deswegen ist mir auch wichtig, immer wieder zu betonen, dass diese vier verschiedenen Ebenen immer Psyche und Körper gleichzeitig beeinflusst. Mhm.
Genau, du bist ja Kinderärztin und sagst aber ganz deutlich, dass die heutige Kindermedizin Schwachstellen hat. Also die fokussiert sich natürlich dann immer auf die körperliche Ebene, ne?
Ja.
Genau, oder gibt es ja noch andere Dinge, wo du sagst, da sind eindeutig Schwachstellen vorhanden?
Also je mehr ich lerne darüber, wie Dinge verbunden sind, ich habe zum Beispiel nie was von Darm-Hirn-Achse jemals in meinem Studium gehört. Vielleicht hat sich das geändert oder ich habe zu viele Vorlesungen geschwänzt, aber
boah, kannst du das jetzt so erklären, dass auch alle das verstehen? Das ist
die Darm-Hirn-Achse?
So fachspezifisch. Ja.
Achso,
ich habe davon nämlich auch noch nichts gehört.
Oh, das ja. Schau. Also man weiß, dass es eine Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn geht. Und der Darm ist eigentlich bis jetzt in unserer westlichen Medizin nicht so ein stiefmütterlich behandeltes Organ, aber es hat praktisch ein eigenes Nervensystem und 95% der Botenstoffe, die unter anderem die Laune beeinflussen und die Funktion des Gehirnes, entstehen im Darm. Damit ist Ernährung nicht nur ein körperliches Thema, sondern auch ein psychisches Thema. Und das ist so ein Beispiel, wo man einfach sieht, dass man das eine nicht trennen kann von dem anderen. Und solche Sachen lernen wir. Also als ich studiert habe, vielleicht hat sich das geändert, haben wir solche Dinge nicht gelernt. Stattdessen haben wir Stunden und Tage lang mikroskopiert und Zellen versucht zu finden, von denen ich nicht mal mehr weiß, wie sie heißen. Also ich denke, das ist auch vielleicht was, was ihr oder andere in der Schule kritisieren, dass man einfach viele Sachen lernt, die fraglich brauchbar später sind. Und so empfinde ich das auch in unserem Studium. Und dazu kommt natürlich die Art und Weise, wie wir jetzt zum Beispiel als kassenärztliche Praxis arbeiten müssen, obwohl wir gar nicht wollen, dass wir gar nicht die Zeit haben, Kinder ganzheitlich zu sehen, wenn wir überhaupt dazu ausgebildet wären. Und für mich sind es verschiedene Schwachstellen. Einmal diese Trennung aus Psyche und Körper, dann diese einseitige Ausbildung, die wir bekommen, die sehr auf Krankheiten fixiert ist. Ja, wir reden von Prävention, wenn es um Impfungen geht oder um Vorsorgen oder andere Untersuchungen. Aber ist das wirklich Prävention, wenn man eigentlich nur darauf wartet, eine Auffälligkeit zu finden und dann darauf zu reagieren? Können wir nicht was anderes tun, was die Gesundheit schon von vorne stärkt, damit wir unnötige Auffälligkeiten einfach vermeiden können? Und da ist einfach das Familienleben zentral, weil die Eltern sind die, die ihr Kind füttern, die Eltern sind die, die ihr Kind zur Bewegung animieren, die Eltern sind die, die in Beziehung mit dem Kind gehen. Und über diesen Aspekt lernen wir eigentlich nicht viel. Und das wäre halt Prävention in seiner magischsten Variante, ist, wenn das Bewusstsein dafür da ist, wie wichtig das zu Hause für das gesunde Fundament eines langen und gesunden und glücklichen Lebens ist. Und ein anderer Punkt, den ich persönlich schade finde, in meinem Buch schreibe ich ja sehr auch darüber, dass die Wissenschaft praktisch auch nur ein Modell ist. Und ich glaube, ihr habt es ja gelesen, ich bin überhaupt kein Gegner von irgendwas. Ich liebe die evidenzbasierte Medizin, ich mag Leitlinien, ich mag Forschungsergebnisse. Aber letztendlich ist die Wissenschaft auch nur ein Modell, ein sichtbares von Menschen und von Gesundheit. Und ich persönlich glaube, dass das einfach manchmal nicht ausreicht.
Mm. Du plädierst für eine ganzheitliche Betrachtung von Kindergesundheit, das hast du ja gerade schon gesagt. Und du sagst in deinem Buch, dass es Zeit ist für eine Mind-Body-Soul-Medizin. Was verstehst du darunter?
Träumen darf man, oder? darunter versteht man, dass jeder Mensch, der mit Kindergesundheit zu tun hat, einfach diese Vernetzung aus Körper, Seele, Körper, Psyche und Seele versteht. Mhm. Versteht, wie die verschiedenen Ebenen, das, was man halt sagen kann, sich beeinflussen. Und dass man dann, wenn man einen Patienten hat, mit einbezieht, dass er diese verschiedenen Ebenen hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Kind haben, das gerade eine, das ist auch ein Beispiel, das ich in meinem Buch nenne, weil sonst wird es so theoretisch, wenn wir ein Kind haben, das gerade eine Diabetes-Manifestation hat, dann sind das manchmal Kinder, die eigentlich schon über Wochen auffällig waren, die aber nicht aufgefallen sind zu Hause, weil sie einfach ein bisschen mehr geschlafen haben oder sehr viel mehr getrunken haben, aber die Eltern es nicht mitgekriegt haben. Und dann kann es zu einer Stoffwechselentgleisung kommen, die sehr gefährlich ist und dann auch nicht mehr zu übersehen. Und wenn man jetzt so ein Kind, das gerade eine Diabetes-Manifestation hat, begleitet, dann ist jetzt unser schulmedizinischer Blick natürlich da drauf. Wir müssen Insulin geben, wir müssen schauen, dass die Elektrolytwerte wieder ausgeglichen sind. Das Kind und die Eltern brauchen eine Schulung, damit sie wissen, wie die Insulinpumpe funktioniert zum Beispiel. Aber das ist so ein körperlicher Aspekt. Ich finde auch, dass man einfach überlegen muss, war das eine traumatische Erfahrung für das Kind? Wie kann man das Kind stärken, wenn es jetzt mit dem Gefühl aufwächst, dass irgendwas an ihm nicht in Ordnung ist? Wie bereiten wir die Familie darauf vor, wenn die Pubertät kommt und das Kind vielleicht boykottiert gegen seine eigene Krankheit? Das ist auch furchtbar belastend für Familien. Wie geht man mit Geschwisterkindern um, die völlig zu kurz kommen, vor allem dann, wenn es eine Weile dauert, bis der Diabetes oder die Blutzuckerwerte sich wieder eingependelt haben. Es ist halt, Kindergesundheit ist mehr als nur die Normwerte und die Zahlen. Und es wäre einfach wichtig, auch wenn Kinder auffällig werden mit solchen Symptomen, zu sehen, was tue ich für den Körper, was tue ich für die Psyche und wie schaffe ich den Kontakt zu seinen seelischen Qualitäten, über die wir, glaube ich, noch sprechen werden gleich. Ja, also das wären jetzt die drei verschiedenen Ebenen, wo ich denke, jedes Kind, das man sieht, sollte eigentlich so betrachtet werden.
Das stimmt. Du siehst ja das ganze Thema auch immer so ein bisschen aus dem Winkel der bedürfnisorientierten Erziehung. Und die wird ja auch häufig missverstanden und als Helikopterelternschaft bezeichnet. Und das ist natürlich Quatsch, weil es geht ja eben darum, die Bedürfnisse aller im Fokus zu behalten und eben nicht den Kindern uneingeschränkt alle Wünsche zu erfüllen, was ja quasi die Helikopterelternschaft implizieren würde. Du sagst aber, dass es doch passieren kann, dass eigentlich eine gut gemeinte bedürfnisorientierte Elternschaft irgendwie sich in einigen Punkten ungesund entwickelt. Wie kann das passieren?
Also ich bin jetzt irgendwie zufällig in diese Bubble mit reingeschlittert und meine Beobachtungen in den letzten Jahren, wir haben ja auch bedürfnisorientierte Eltern, aber gar nicht so viele, wie man jetzt meint. Ihr seid ja jetzt schon lange in dieser Blase, da habt ihr das Gefühl, jeder beschäftigt sich damit.
Nee, leider nicht.
Habt ihr auch nicht das Gefühl?
Nee, leider immer noch nicht. Wir arbeiten dran, aber es ist schon mehr geworden, aber noch aus unserer Sicht noch zu wenig, ja.
Ach, interessant, weil ich dachte, dadurch, dass ihr da drinnen seid, kommt euch das vielleicht so vor, als würde das schon voll präsent sein.
Nee, wir besuchen ja Kitas und Schulen und Spielplätze.
Ah ja, okay.
Wenn es dann heißt, Max, ich gehe jetzt ohne dich, dann denke ich mir, okay, sind noch nicht so weit auf dem Weg wie wir vielleicht.
Ja, und das sehe ich halt auch in der Praxis so. Ne? Wir sehen Tausende von Eltern jeden Monat und wir versuchen gerade dieses Thema Bindungen, Bedürfnisse in den frühen Vorsorgen mit reinzubringen. Da hat man noch die größten Chancen. Und man sieht einfach, dass viele nicht verstehen, wovon man redet. Und das war für mich immer sehr frustrierend. Wie bringe ich denn die Eltern dazu, das ist ja manchmal nur ein Gefühl, was man braucht. Eine kleine Einsicht, einen kleinen Perspektivenwechsel, um plötzlich einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kriege ich das denn hin? Wie kriege ich das mit meinen Mitarbeitern hin? Weil die haben natürlich gemacht, was wir gesagt haben, aber verstanden haben sie es nicht wirklich. Und wir haben dann eine Mitarbeiterschulung von einer Woche gemacht, die Bindungswoche war das bei uns, wo wir alle Themen, wie wir mit Teenagern beraten, wie wir Eltern beraten, wie wir mit Autonomiephase umgehen, bis zum Stillen und Lippenband und alles, wirklich aus der bedürfnisorientierten Blickwinkel geschaut und die haben völlig ihr Denken verändert. Aber ich habe halt keine Woche von morgens bis abends, wenn ich mit Eltern spreche.
Ja, schade,
ne? Und so entstand das Buch. So entstand mein Buch. Ich wollte sie kognitiv abholen und auf eine Reise nehmen, damit sie am Ende nie wieder denken wie vorher. Und das war halt dieser Zwiespalt, weil die bedürfnisorientierten Eltern halt anders das Buch lesen als Menschen, die damit nichts zu tun haben. Und jetzt war deine Frage ungesunde Elternschaft, Entschuldigung.
Ja, aber das war ein guter Exkurs.
Ja, danke. Komm voll in Fahrt, wenn ich davon rede. Ich werde schon ganz fiebrig und rot im Gesicht. Okay, also was mir in der bedürfnisorientierten Blase aufgefallen ist, ist, dass ihr könnt gerne, würde ich hören, was ihr sagt, weil ihr da einfach schon länger und besser drin seid als ich. Aber ich habe das Gefühl, dass die meisten Eltern, die da drin sind, aus eigenem Schmerz dort sind. Also sie hören davon und es fühlt sich stimmig an und sie wollen einfach das für ihre Kinder anders, als sie es gelernt haben oder selber erlebt haben. Das heißt, da ist viel Antrieb aus Angst und Schmerz da. Und dann gibt es aber noch ein paar, die lesen einfach, die nehmen für sich mit, was sich für stimmig anfühlt. Die sind nie gestresst, die sind auch nicht getriggert, weil die einfach gucken, oh, das ist stimmig, okay, das kann ich implementieren, das ist nichts für mich. Da ist das so harmonisch und reibungslos aufeinander abgestimmt. Das sind aber natürlich nicht die Mehrzahl der Eltern. Das würde mich interessieren, was da eure Beobachtungen sind. Liege ich da ganz falsch mit meiner Wahrnehmung?
Nee, also die meisten Eltern kommen schon zur bedürfnisorientierten Elternschaft, weil sie halt sagen, oh, ich will es anders machen als meine Eltern und die dann eben, keine Ahnung, im Internet darauf stoßen, dass es eben jetzt alternative Wege gibt und die sich dann erstmal...
Was ja total kostbar ist.
Ja, total, genau. Und das hört sich dann besser an. Was meinst du? Also mit dem Schmerz, das verstehe ich, aber inwieweit kann sich das dann negativ auswirken?
Als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Eltern sehe, die Kinder in der Autonomiephase haben, wo ja die Gefühle schon mal drunter und drüber gehen können, dann können manche Eltern damit, haben Schwierigkeiten damit umzugehen, weil sie einfach Angst haben, dass sie ihren Kindern zu viel zumuten oder sie versuchen ihren Kindern sehr viel zu erklären in der Hoffnung, dass die Kinder auf Augenhöhe ist ja so ein Begriff, sich freiwillig dazu entscheiden, irgendwas mitzumachen. Und da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen insofern, dass die Kinder ja Halt brauchen und liebevolle Führung. Und bedürfnisorientiert heißt aber auch, dass man die Führung für sein Kind übernimmt an Stellen, wo es überfordert ist gerade. Und das wird dann schwierig, wenn Eltern Angst haben, die Führung zu übernehmen, aus Angst, ihren Kindern zu verletzen. Oder wenn Eltern überwältigt werden von den kindlichen Gefühlen. Also was wir manchmal in der Praxis zum Beispiel sehen, ist, dass manche Eltern sagen, ich packe das nicht, wenn mein Kind jetzt weint bei der Blutentnahme, ich gehe jetzt raus. Weil ich will danach diejenige sein, die wieder für die Bedürfnisse des Kindes da ist und das Kind tröstet. Und das ist gut gemeint eigentlich, aber da verliert man so ein bisschen aus den Augen, was das Kind tatsächlich gerade braucht. Oder es wird auch problematisch, wenn Eltern anfangen, stark mitzuleiden mit ihren Kindern. Weil Mitleid und Mitgefühl sind verschiedene Dinge. Wenn Eltern mitfühlen mit ihren Kindern, weil sie einfach sehen, das Bedürfnis meines Kindes ist gerade nicht gestillt, können sie aber den Raum halten, dass das Kind braucht, um seine Gefühle zu leben und es zu begleiten. Wenn Eltern aber mitleiden, dann können sie diesen Raum nicht halten, weil sie selber in dem Raum drinnen sind und es wird zu einer Belastung für das Kind. Jetzt nochmal als Beispiel bei der Blutentnahme haben wir manchmal Eltern da, die wirklich zu weinen anfangen. Wenn das Kind weint und in dem Moment hat das Kind keine bedürfnisorientierte Begleitung mehr, obwohl die Mama vielleicht meint, das ist gut, weil sie fühlt jetzt so mit ihrem Kind, aber es braucht halt Raum und Begleitung und jemand, die Führung übernimmt und sagt, das ist jetzt nötig, aber ich bin für dich da, ich sehe dich mit deinem Schmerz und danach schauen wir, wie wir die Situation wieder für dich in Ordnung bringen. Was aber nicht heißt, dass man das Kind von seinen Gefühlen ablenkt oder es irgendwie besticht, damit es aufhört zu weinen oder versucht, das irgendwie anderweitig aus dem Fühlen rauszubringen. Also das darf man auch nicht mit bedürfnisorientiert verwechseln, dass es darum geht, dass das Kind immer lacht und keine negativ in Gänsefüßchen Gefühle macht, sondern bedürfnisorientiert heißt eigentlich, das Kind darf fühlen und ich bin da und ich halte das auch aus. Und wenn man selber aus Schmerz handelt und selber sehr viel Schmerz erlebt hat und selber nicht gut begleitet worden ist von seinen eigenen Eltern, dann hat man manchmal Schwierigkeiten, das beim Kind auszuhalten, weil der ganze eigene Schmerz wieder hochkommt. Und die Vorstellung, dass das eigene Kind gerade leidet, einfach unerträglich ist, verständlich. Also überhaupt keine Vorwürfe. Ich denke mir nur immer wieder, dass einfach viele Eltern, die so Schmerz und solche Erfahrungen machen, einfach selber jemand auch bräuchten, der sie nochmal bedürfnisorientiert begleitet und ihnen dabei hilft, diese Wunden zu überkommen, damit sie ihren Kindern so begegnen können, wie es dann die Kinder auch brauchen, um Halt und Grenzen und einen sicheren Rahmen zu erfahren.
Okay, das habe ich jetzt verstanden und ich glaube unsere HörerInnen auch. Jetzt habe ich in deinem Buch gelesen, dass es auch ein Grundbedürfnis gibt, das viele Eltern nicht im Fokus haben, und zwar das nach Spiritualität. Und ich gebe jetzt mal zu, ich bin jetzt nicht so ein wahnsinnig spiritueller Mensch. Bei dem Begriff kommen mir als erstes irgendwie, keine Ahnung, Gott und Karma und Globuli oder auch Meditation in den Sinn. Nee, Meditation, so. Mediation ist was ich in der Schule mache. Und jedenfalls dachte ich beim Lesen erstmal, hä? Ja, so. Erklär doch mal, was du damit meinst.
Konnte ich dich trotzdem abholen?
Ja.
Nein? Ja.
Doch, doch. Also ich habe es dann verstanden. Aber, okay. Aber also ich habe das Buch ja gelesen und also wir müssen jetzt mal für die HörerInnen sozusagen dieses, ja, was du meinst, sozusagen klarstellen.
Ja, natürlich. Ich habe mir auch tatsächlich überlegt, ob ich das Wort Spiritualität überhaupt nehme, weil das genauso ein Triggerwort für manche ist wie Achtsamkeit.
Absolut, und ja, genau.
Bedürfnisorientierung ist auch schon ein Triggerwort für viele. Aber deswegen habe ich es nochmal erklärt. Also mit Verbundenheit meine ich persönlich, dass das Kind immer fühlt, wer es ist, oder immer wieder, dass es prinzipiell in der Lage ist, sich daran zu ändern, wer es ist und was es braucht. Dass das im Alltag immer mal wieder verloren geht, ist normal. Aber auch die Bindung zu den Eltern. Aber die dritte Dimension wäre praktisch die Verbindung zu etwas, was größer ist als es selbst. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was meint man damit? Mhm. Kann alles sein, was du genannt hast, aber per se heißt Spiritualität jetzt in meinem Sinne oder in meinem Buch diese Verbindung zu etwas, was höher ist, was man selbst. Und das haben Babys zum Beispiel, die geboren werden, haben ja sehr viele Monate lang das Gefühl, eins zu sein. Mit allem. Mhm. Und das ist eine spirituelle Erfahrung, dieses Gefühl, Teil von etwas zu sein. Und dann, wenn die Kinder 2, 3 sind und anfangen, mit Stöcken zu spielen oder stundenlang Steine zu sortieren, die sind da nicht so im Kopf, sondern es ist eine Erfahrung der Natur. Sie sind in dem Moment eins, sie fühlen die Natur in sich. Das ist auch eine spirituelle Erfahrung. Mhm. Natürlich kann auch ein Gebet oder eine Meditation so eine Erfahrung sein. Muss es aber nicht. Es kann sein, dass du es tust und überhaupt keine solche Erfahrung währenddessen hast. Oder manche Menschen joggen gerne, weil sie in so einen Flow-Zustand kommen, wo sie einfach nur noch sind und nicht mehr vollgeballert sind mit Gedanken und Gefühlen. Das ist auch eine Erfahrung. Oder was viele Erwachsene kennen, die gerne wandern und auf dem Berggipfel stehen, einfach nur diese Magie da oben zu fühlen, sozusagen. Du siehst schneebedeckte Bergspitzen oder siehst einfach diese Weite, das gibt dir das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein. Das ist auch eine spirituelle Erfahrung. Und das ist wichtig für Kinder, weil sie darin Halt haben, wenn sie gerade keine Verbindung mit den Eltern fühlen. Und es ist ganz normal, egal wie gut die Eltern sind, dass sie sich nicht immer mit ihren Eltern verbunden fühlen.
Mhm. Ja, spannend. Das war mir so nicht wirklich bewusst. Wir haben ja jetzt gehört, dass Verbundenheit eins der wichtigsten Dinge in der Elternschaft ist. Ne? Also wenn man jetzt Eltern fragen würde, dann würde vermutlich der größte Teil sagen, dass sie sich ihren Kindern durchaus sehr verbunden fühlen und auch sehr zuverlässig auf deren Bedürfnisse eingehen. Aber du als Kinderärztin sagst, dass es in der Gesellschaft eine erkennbare Vernachlässigung von Kindern gibt. Also jetzt gibt es natürlich verschiedene Abstufungen von Vernachlässigungen und dass die meisten Kinder von Eltern, die Podcasts über Kinderbegleitung hören, ziemlich sicher ihre Kinder nicht grob vernachlässigen, ist eigentlich klar. Aber es gibt auch leichtere Formen, sagst du, die auch vielen gar nicht bewusst sind. Welche meinst du damit?
Zum einen meine ich damit das, was passiert, wenn Eltern chronisch gestresst sind, weil das die Funktionsweise ihres Gehirns weg von wir hin zu ich verschiebt und damit das Kind auch zum Stressor wirkt. Und das kann, glaube ich, alle Eltern gut nachvollziehen. Wenn sie selber gestresst sind, sind sie schneller genervt und weniger geduldig. Und das ist nur, was sie merken. Aber das Kind spürt das vorher schon, indem es nicht mehr richtig angeschaut wird, indem das Strahlen im Gesicht der Eltern verblasst. Und nicht falsch verstehen, das muss nicht immer da sein. Die Frage ist halt immer, wo wird es dann zu viel für das Kind und was kann es tolerieren? Das ist natürlich was, was niemand so richtig definieren kann. Also dieser chronische Stress selber führt immer ein bisschen zur Vernachlässigung. Und das Zweite ist einfach das Handy. Also es gibt ja das sogenannte Still-Face-Experiment, wo man praktisch schon lange weiß, dass Kinder, deren Eltern keine Gestik und Mimik zeigen, wie zum Beispiel bei schweren Depressionen, die ja nun mal vorkommen können, auch im Wochenbett, und leider immer noch wenig Beachtung finden, dass die halt keine Interaktion im elterlichen Gesicht sehen. Und das ist massiver Stress für sie. Da geht die Herzfrequenz hoch, die Stresshormone werden ausgeschüttet. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass das über Monate hinweg geht, kann man sich auch vorstellen, dass das einfach für das kindliche Gehirn und für das kindliche Stresssystem wirklich schlecht ist. Deswegen weiß man mittlerweile, dass zum Beispiel depressive Mütter lieber 3 Monate weg sind und im Krankenhaus sich behandeln lassen und dann wieder gesund zurückkommen, anstatt 3 Monate mit wenig Gestik und Mimik mit ihren Kindern zusammen sind. Und jetzt weiß man, ich meine, das hätte man sich auch ohne Studie, denke ich, denken können, aber es gibt Studien jetzt auch von Professor Brisch zum Beispiel, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt, aber da geht es letztendlich darum, dass dieser Handygebrauch, den wir haben, ähnliche Reaktionen im Kind auslöst. Und auch hier kein Vorwurf, wenn man 10 Stunden am Tag stillt, ist man irgendwann gelangweilt und will aufs Handy schauen. Aber wenn ihr euch mal so rumguckt, dass wirklich Eltern die ganze Zeit am Handy telefonieren, während sie mit dem Kind unterwegs sind oder am Handy sitzen, während das Kind vor ihnen ist oder die Flasche geben und gleichzeitig am Handy sitzen oder stillen. Und man muss einfach sehr bewusst mit diesem Handykonsum umgehen, damit das nicht immer mal schnell draufschauen, mal schnell draufschauen. Als ich jetzt in meinem Buchlaunch war zum Beispiel, konnte ich mich ja kaum einlassen. 2 Stunden mit meinem Kind beim Lego spielen, weil ich eigentlich die ganze Zeit gedacht habe, ich will mal kurz. Also ich bin eigentlich sonst nicht so, aber beim Buchlaunch war ich auch so, was mir nochmal bewusst gemacht hat, oh mein Gott, manche Kinder wachsen immer so auf. Man ist nicht präsent. Du kannst mit deinem Körper da sein, aber sobald du an dein Handy denkst die ganze Zeit, dein Kind wird spüren, das ist nicht deine volle Aufmerksamkeit. Und wenn du dann auch noch dein Handy tatsächlich in der Hand hast, dann ist das purer Stress für die Kinder.
Okay, also Es leuchtet durchaus ein, dass Stress wenig förderlich ist für das Familienleben und auch für die gesunde Entwicklung des Kindes ist. Aber da sind wir jetzt wieder bei diesem schlechten Gewissen, das Danielle und auch ich beim Lesen eines Buches hatten. Also wir wissen alle, dass Stress doof ist, aber wir machen uns ja nicht absichtlich Stress. Also im Gegenteil. Also es ist ja jedem bewusst, dass wir den Stress reduzieren sollten, was bei vielen von uns wieder dazu führt, dass sie sich noch gestresster fühlen, weil sie halt diesen Anspruch an sich selbst nicht erfüllen können. Also was rätst du denn in so einer Situation?
Ich glaube, dass man manchmal Unterstützung braucht, um von außen zu sehen, wo kann ich Stress rausnehmen. Weil wenn man schon gestresst ist, sieht man die Situation nicht mehr ganzheitlich. Und dann ist es, das ist das eine Thema, manchmal braucht man jemanden, der einfach mit einem den Terminplaner durchgeht und wirklich ganz bewusst sagt, musst du die Leute eigentlich treffen, tun dir die gut? Musst du 10 Gänge zu Weihnachten kochen, weil du das Gefühl hast, dass du sonst nicht gut genug bist? Also da kommen ja dann Glaubenssätze auch noch mit ins Spiel, wo man einfach ganz genau hinschauen muss, wo halte ich Stress selbst aufrecht? Ich begleite viele Eltern, was das angeht. Mhm. Und ich kann natürlich nicht für die Welt sprechen. Ich kann keine Studie aus den 100 Eltern machen, die ich begleitet habe. Aber wenn ich eines sagen kann, ist, dass man oft mehr tun kann, als man denkt. Und dass man es oft aber nicht, nicht wollen ist nicht das richtige Wort, aber dass man sich da selber im Weg steht. Also ich glaube, man kann mit Unterstützung viele Sachen aus seinem Alltag rauswerfen, wie zum Beispiel 5 Freizeitgestaltungen pro Kind. Mhm. wenn das Kind ja eigentlich auch einfach nur mal das Bedürfnis nach Spontanität hat. Oder solche Kleinigkeiten an solchen Schrauben kann man drehen.
Okay, dann sag doch mal, woran erkenne ich denn, dass mein Kind zu viel Stress hat? Also wenn ich jetzt mich bei dem Gedanken ertappt fühle, dass unser Alltag vielleicht doch nicht ganz so entspannt ist, wie ich es mir wünsche, und ich ein bisschen auf mein Kind schaue, was sind so die Indikatoren, wo ich sagen müsste, Achtung, ein bisschen genauer hinschauen?
Das ist natürlich auch echt eine schwierige Frage, weil man keine kausalen Zusammenhänge sehen kann, ist das jetzt Stress oder nicht. Aber wenn ein Kind plötzlich super viel Schwierigkeiten hat mit seinen Gefühlen und da geht es drunter und drüber, dann könnte das ein Hinweis sein, dass irgendwas Stress bei ihm verursacht. Jetzt wir in der Praxis, wir sehen natürlich eher körperliche Themen, die wahrscheinlich, man weiß es halt nie ganz genau, man muss immer organische Sachen ausschließen, aber wir sehen so viele Kinder mit Verstopfung. Klar kann das durch die allgemeine Vernachlässigung von Ernährung auch passieren, aber es könnte auch stressbedingt sein. Oder Kinder, die plötzlich einnässen. Oder Kinder mit Tickstörungen, wie zum Beispiel Augenzwinkern oder Räuspern. klar, jetzt beim Nachtschreck, es gibt auch solche Sachen, einfach gestörter Schlaf, gestörtes Einschlafen, gestörtes Durchschlafen. Es ist halt sehr schwierig, weil man oft nicht herausfindet, genau was es ist, weil ein Kind eben nicht sagen kann, ich fühle mich von meiner Erzieherin oder von meinem Geschwisterchen oder von dem ständigen frühen Aufstehen gestresst. Das ist sehr, sehr schwierig, das so einfach herauszufiltern. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass man Kindern beibringt, wie fühle ich mich richtig? Was nicht heißt, dass es sich immer richtig fühlen muss. Aber in Momenten, zum Beispiel mache ich Klangreisen mit den Kindern und ich merke, wenn sie plötzlich aufhören, dauernd zu zucken und sich ständig zu bewegen, ich merke das, wenn die voll runterfahren und dann kann ich zu ihnen sagen, so, das ist jetzt ein Moment der Verbundenheit, den du erlebst. Oder siehst du, hier bist du jetzt voll nervös. Mein Sohn hat Computer gespielt und war danach immer voll unausgeglichen und hat nur rumgeschimpft und gestänkert. Und ich musste erst mal schaffen, mein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ihm auch wenn ihm das Spielen Spaß macht, es ihm offensichtlich nicht gut tut. Und das hat eine Weile gedauert. Irgendwann hat er dann gesagt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich gehe jetzt immer mit dem Hund raus danach, direkt 10 Minuten. Und das kann man natürlich nicht erwarten von 2-jährigen Kindern.
Und kannst du sagen, wie alt ist dein Sohn?
Der ist jetzt 9.
Ja, okay.
Aber mein 5-Jähriger zum Beispiel kam neulich aus dem Kindergarten und hat gesagt, er hat das Gefühl, seine Erzieherin mag ihn nicht und er fühlt sich gedemütigt.
Okay.
Mit 5. Also man kann schon, aber es hängt natürlich auch von jedem Kind ab und wie gut man es selber gelernt hat.
Gibt es denn jetzt außer Stress noch andere Dinge, die sich jetzt besonders negativ auf die kindliche Gesundheit auswirken, die du jetzt noch so kurz mal nennen willst?
Bist du sicher, du wirst das Fass auffangen? da können wir bei Ernährung gleich
kurz
reden. Aber man sollte wirklich schauen, was die Kinder essen, weil das einfach ihre Mikrobiom beeinflusst, was wiederum Auswirkungen auf ihr Temperament machen kann, was wiederum beeinflusst, wie harmonisch das miteinander ist, wie kooperativ Kinder sein können. Ernährung wäre so ein Thema, aber mein Herzensspezialistenthema ist auf jeden Fall das Thema Verbundenheit.
Okay,
aber wer möchte, der kann das natürlich auch in deinem Buch nochmal nachlesen. Ne? Ich würde gerne ganz am Ende des Podcasts nochmal kurz darüber sprechen, wie wir denn das, was wir heute gehört und gelernt haben, auch sinnvoll im Familienalltag umsetzen können. Du hast schon gesagt, dein Buch besteht aus 2 Teilen. Das heißt, der erste Teil ist sehr theoretischer Natur. Wenn man sich davon überfordert fühlt, muss man sich nicht davon abhalten lassen, sollte man sich nicht davon abhalten lassen, den zweiten Teil zu lesen, weil da hast du nämlich einen ganz ausführlichen 13-Wochen-Plan entwickelt, der Eltern ganz konkrete Impulse an die Hand gibt, wie sie zu mehr Verbundenheit mit ihren Kindern gelangen können. Es gibt aber auch bestimmt kleine Elemente, die wir sofort und auch ohne größeren Aufwand in den Alltag einbauen könnten. Und da würde ich mir jetzt wünschen, dass du uns die ein oder andere Sache nennst, die uns einander näher bringt und uns hilft, allgemein den Stresslevel zu senken.
Ja, gerne. Bevor ich da konkrete Tipps gebe, will ich nur sagen, ich weiß, dass manche sich fragen, wie mache ich das denn jetzt? Wie bringe ich denn meinem Kind bei, über seine Gefühle zu sprechen? Vorhin ist das vielleicht bei ein paar eurer Zuschauer aufgekommen und ich weiß, dass das für manche so schwer ist. Ich habe im Buch so ein 45-seitiges PDF mit Arbeitsmaterialien für Kinder in verschiedenen Altersstufen, wo sie zum Beispiel in Körper in Farben reinmalen, wo sie was fühlen, weil man arbeitet natürlich mit einem 3-Jährigen anders als mit einem 17-jährigen Kind. Das wollte ich nur vorab gesagt haben, weil das natürlich was ist, wenn Eltern das schaffen können, einmal die Woche oder immer, wenn das Kind gerade irgendwas Wildes erlebt hat, wirklich Bewusstsein dafür zu schärfen, was passiert gerade in dir im Inneren und das mit Worten ausstatten. Hier, da fühlst du gerade Angst, da fühlst du Wut. Bist du jetzt gerade frustriert? Mein Kind hat gerade das Wort berührt für sich entdeckt, weil ich habe gestern bei einem Disney-Film geweint. Letzte Woche habe ich bei einem Disney-Film
das
geweint.
Das machen die mit Absicht.
Und er war dann völlig verwirrt, warum ich jetzt weine. Und wir hatten schon das Wort Happy Tears. Also die wissen schon, dass es traurige Tränen und fröhliche Tränen gibt. Und ich heule halt immer, wenn ich fröhlich bin, heule ich auch gleich. Und das war aber anders. Er hat irgendwie gemerkt, dass das ganz anders war. Ich weiß nicht mehr, welche Szene das war. Und er war voll verwirrt. Und er wusste noch gerade nicht, soll er sich jetzt Angst um mich haben? Also ich habe so richtig gemerkt, er wartet jetzt darauf, dass ich was sage, um dann zu entscheiden, ob er sich jetzt Sorgen um mich war oder nicht. Und ich habe das Wort gesagt, ich bin sehr gerührt. Dann hat er gefragt, was heißt denn das gerührt? Dann habe ich gesagt, das ist, wenn was so schön ist, dass dann einfach die Tränen rauskommen ganz von selbst, aber nicht, weil man traurig ist, sondern weil das Herz warm geworden ist. Und dann habe ich ihm erklärt, hier fühle ich mich jetzt ganz warm. Und gestern hat er nämlich einen Film angeschaut. Und dann habe ich schon gesehen, in seinen Augen kommen die Tränen. Und dann sagt er, Mami, ich bin gerade ganz berührend. Hat er gesagt. Und das ist so ein Beispiel dafür. In dem Moment, wo er nämlich Worte hat und wir schon mal besprochen haben, was er fühlt, kann er in das nächste Mal das bewusster wahrnehmen und hat auch keine Angst davor, weil er es in Worte fassen kann. Mhm. Und es ist so schön für uns, wenn wir dann einfach ein Gespräch daraus machen können. Also diese emotionale Komponente ist auf jeden Fall ein Tipp. Begleitet eure Kinder, wenn sie fühlen. Gebt den Gefühlen eine Sprache. Hilft ihnen dabei, das einzuordnen. Zum Beispiel können sie es malen oder können sich überlegen, welches Lied passt dazu oder welche Farbe hat das. Das war ein Tipp. Und dann fängt das Programm damit an, dass die Eltern einfach bei sich selbst erstmal anfangen müssen, weil es bringt nichts, mit dem Kind zu arbeiten, wenn man selber eigentlich die ganze Zeit im Überlebensmodus unterwegs ist. Und deswegen ist die erste Phase des Buches, ist wirklich den eigenen Stress reduzieren. Mein wichtigster Tipp wäre, schaut euch mal die ganzen Termine im Handy an und die Menschen, mit denen ihr euch trefft, und überlegt einfach mal, was ist es eigentlich nicht? Was fördert eure Verbundenheit nicht? Manche Sachen kann man nicht streichen, aber ich bin mir sicher, dass man einiges streichen kann, wo man sagt, eigentlich die Mutter oder der Vater, wenn ich mich mit dem treffe, der lästert die ganze Zeit nur, der laugt mich voll aus. Das sind eigentlich 2 Stunden Lebenszeitverschwendung. Oder ich mache jetzt meinen Schwiegereltern eine Ansage. Entweder sie kommen und geben sich zufrieden damit, dass ich nur eine Pizza aufgetaut habe. Und ich sage ihnen, wenn ihr das nicht tolerieren könnt, dann will ich euch hier, will ich nichts von euch hören. Also,
du
dass man
sie
da
ihn
einfach
hoffentlich
mal
noch.
Wie bitte?
Du bäckst sie ihnen aber hoffentlich noch.
Ich sehe gerade
die Schwiegereltern
die
vor der kalten
selber
Pizza sitzen.
Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Man muss überlegen, wen treffe ich? Und wenn ich jemanden treffen muss, dann welche Grenzen brauchen die Personen von mir? Und Selbstfürsorge und Achtsamkeit muss, und anders geht es nicht, Teil des Alltages sein. Das heißt nicht, dass man jeden Tag 1,5 Stunden zum Friseur geht, sondern dass man wirklich jede Stunde mal 1 Minute oder alle 2 Stunden 1 Minute, ach, selbst wenn es nur 10 Sekunden sind, spielt keine Rolle, aber einfach das Bewusstsein dafür zu Hause haben, ich mache eine Pause. Also was ich mache, wenn ich die Kinder weggebracht habe, zum Beispiel nach der Schule, bevor ich aus dem Auto ins Haus gehe, nehme ich mir 1 Minute für mich und mache ganz bewusst, hake ich das eine ab und fange das nächste an. Dadurch könnt ihr euer Stresssystem und Nervensystem schon mal runterfahren und beruhigen. Und jedes runtergefahrene Nervensystem ist besser geeignet für Verbundenheit.
Mhm. Schön, schön.
Ja, das sind doch schon mal ein paar tolle Impulse. Ja, Desiree, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Das hat mich sehr gefreut, dass du dein Herzensthema vorgestellt hast.
Oh, ich freue mich auch immer noch so, dass ich darüber reden durfte. Vielen, vielen Dank.
Ja, und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, dann schaut doch gerne in Desirees Buch Kindergesundheit beginnt zu Hause. Wir verlinken das natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Und dort findet ihr natürlich auch Links zu Desirees Seite Dr. Mami und zu ihrem Instagram-Account. Ja, auf unserem Instagram-Account könnt ihr übrigens auch parallel zum Erscheinen des Podcasts ein Buch gewinnen. Also gerne mal da vorbeischauen. Ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Macht's gut. Und tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.